eine Frage an alle diejenigen unter euch, die einigermaßen regelmäßig in irgendeinen Gottesdienst gehen oder in irgendeine christliche Gemeinde. Wann war das letzte Mal, dass du im Gottesdienst gesessen hast und dann kommt eine Person rein und du denkst, ach du Schande, was will der denn hier? Mal kurz nachdenken. Schon mal erlebt? Echt? Ich auch. Also bei mir war es einmal so, dass ich predigen sollte in Mecklenburg, Vorpommern, bei einem Jugendgottesdienst. Und das war einfach ein ganz stinknormaler Jugendgottesdienst mit ganz normalen Menschen, die da hinkamen, Jugendliche. Und dann kam einer halt rein. Das war das erste Mal, dass ich Felix kennengelernt habe. Der sah eben irgendwie anders aus. Der hatte einen Irokesenschnitt und Nieten und diese rot karierten Hosen und Springerstiefel und sah irgendwie ein bisschen gefährlich aus, so. Und weißt du, wenn du so einen Typen siehst und du bist gleich derjenige, der über Gott und Jesus reden soll, ne? Und der setzt sich dann da so rein auf diese Papphocker, die da so standen. Naja, da habe ich so gedacht, was macht der gleich, ne? Wenn ich jetzt hier gleich anfange? Was macht der dann? Steht der dann auf? Oder was macht der? Und dann hat sich Felix alles aber ganz bis zum Schluss angehört, ohne irgendwie auffällig zu werden. Und warum auch eigentlich, oder? Warum sollte der jetzt irgendwie auffällig werden? Und das Interessante war dann aber, als dann die meisten Leute wieder rausgingen, weil der Gottesdienst vorbei war, da blieb der Felix sitzen und weinte. Und da habe ich natürlich gedacht, oh, das ist ja interessant. Ist ja klar. Und natürlich bin ich zu ihm dann hingegangen und ich habe mit ihm gesprochen und Felix war Jesus begegnet in diesem Jugendgottesdienst und wusste, ich muss umkehren. So wie ich lebe, das geht so nicht weiter. Und ich habe dann seine Geschichte kennengelernt und auch noch später nach diesem Treffen habe ich die überhaupt erst richtig kennengelernt. Und das macht so einiges klar eigentlich. Felix hat einen ziemlich schweren Weg hinter sich. Der war ein Heimkind und wurde von Christen adoptiert. Und diese Adoptiveltern waren der Meinung, es wäre besser, wenn sie ihn ganz von seiner Vergangenheit loslösen. Da haben sie ihn sogar umgenannt, haben ihm einen anderen Namen gegeben. Und erst viel später fand Felix raus, dass das gar nicht seine Eltern waren. Und das war für ihn ganz schwer, weil über diesem Leben steht auf einmal so ein, du bist nicht gewollt. Du warst von Anfang an irgendwie fehl am Platz, falsch. Und dann ist irgendwie auch klar, warum Felix sich nicht so weiterentwickelt hat wie vielleicht andere Jugendliche aus anderen Verhältnissen. Er hatte Probleme, hatte falsche Freunde, hat Stress gemacht. Und dieser Jugendgottesdienst da in Mecklenburg, das war für ihn so ein Wendepunkt. Da hatte er diese Begegnung mit Gott. Danach ging nicht alles glatt weiter, sondern danach kam er wieder zurück zu diesen alten Freunden, die ihn irgendwie runtergezogen haben. Er hat weiter Probleme gemacht, es ging rauf und runter, er ist abgerutscht, er ist wieder hochgekommen. Aber irgendwann, ein bisschen später, hat Felix sich dann nochmal für so ein Leben mit Jesus entschieden, wo er gesagt hat, ich möchte gerne mit Jesus zusammen sein, ich möchte gerne irgendwie so Jesus-mäßig leben, so wie Jesus das gut findet. Gott hat ihn irgendwie nicht losgelassen, sondern er hat ihn einfach immer noch ein Stück weitergeführt. Und einige Jahre später habe ich Felix wieder getroffen, auch wieder in Mecklenburg, als ich mal wieder da war. Da steht plötzlich so ein Typ vor mir und sagt, ey Gofi, kennst du mich noch? Und dann habe ich gesagt, ey, Moment mal. Und dann fiel es mir wieder ein, weil er hatte nicht mehr so diesen Punk-Look, sondern er sah jetzt relativ, also eben normal aus. Das muss man nicht, wenn man Christ wird, aber das passiert halt manchmal. Und da habe ich den dann angeguckt und ey Felix, und das war super. Und dann hat er mir seine ganze Geschichte erzählt, was passiert war und so. Und das war irgendwie ganz toll, weil man konnte ihm ansehen, dass was heil geworden war. Hatte sich was verändert bei ihm, positiv verändert. Da guckte mich irgendwie jetzt ein gesunder Typ an. Und ganz interessant, Felix ist eigentlich nicht unbedingt einer von diesen Musterchristen. Jetzt eigentlich immer noch nicht. Ne? Das wird man ja so schnell nicht. Und manche von uns schaffen das nie. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Jedenfalls, und er war jetzt auch noch nie so, dass Felix ist nicht so das Brain, also dass er jetzt so irgendwie so geistig total fit ist, aber er geht ganz straight, ganz einfach seinen Weg. Und das Tolle ist, dass die Leute in seiner Jugendgruppe, zu der er hingeht, zu ihm sagen, du bist unser Vorbild. Und das finde ich ein Hammer. Also wenn Leute zu mir sagen, du bist mein Vorbild, das finde ich schon eine ganz, ganz große Auszeichnung. Zu Felix haben die das gesagt. Er ist einer von den ganz wenigen Leuten, die ich kenne, die Jesus schon mal akustisch gehört haben. Finde ich ganz interessant. Er hat schon mehrfach die Stimme von Gott irgendwie akustisch gehört. Bei ganz interessanten Situationen, aber das führt zu weit. Felix ist nicht gerade ein Paradebeispiel für einen Gottsucher. Und darum geht's ja heute, Gott suchen. Leben mit Gott, dazu gehört auch Gott suchen. Und ich weiß nicht genau, was du dir unter einem Gottsucher vorstellst, was für ein Mensch. Felix, würde ich sagen, ist jetzt nicht unbedingt so ein Paradebeispiel für einen Gottsucher, aber er hat Gott gesucht und er hat Gott gefunden. Und ich möchte euch in eine ganz ähnliche Geschichte reinnehmen, die in der Bibel steht, auch von einem Gottsucher, der irgendwie auch nicht so richtig ins Bild gepasst hat, der irgendwie Charaktereigenschaften hatte oder Äußerlichkeiten, die irgendwie gläubige Menschen haben sagen lassen, du passt hier irgendwie nicht rein. Aber gerade dieser Mensch hat auch Gott gefunden, weil er Gott gesucht hat. Diese Geschichte würde ich euch gerne mal kurz erzählen, die steht in der Apostelgeschichte. Wir lesen die gleich auch noch ein bisschen zusammen. Ich muss euch aber die Vorgeschichte erzählen, was da passiert ist. Ah, Entschuldigung, das kannst du gleich wieder... Ja, das kann, du kannst noch ein bisschen mein freundliches Gesicht auf die Leinwand machen. Ja, so ist gut. Also Folgendes ist passiert. Vorgeschichte. In Samaria, einem Landstrich unweit von Jerusalem, ist es zu einer großen Erweckung gekommen. Das bedeutet, sehr, sehr viele Menschen wurden Christen, schlagartig. Das hing zusammen mit einem Mann, der hieß Philippus, und der kam in Samaria vorbei und erzählte den Leuten von Jesus und von Gott und was Jesus so gemacht hat. Und er hat nicht nur darüber geredet auf eine unglaublich überzeugende Art, sondern das, was er gesagt hat, wurde begleitet von übernatürlichen Dingen. Also Menschen wurden übernatürlich gesund. Wunder sind passiert. Und das hat natürlich wahnsinnig großen Aufruhr ausgelöst und sehr, sehr viele Zuhörer wurden Christen. Diese Bewegung war so stark in Samaria, dass sogar die Leiter von der sozusagen von der Muttergemeinde in Jerusalem vorbeigekommen sind und mal nachgucken mussten, was da eigentlich so abgeht. Ob das theologisch und so weiter alles korrekt war. Und dann haben sie gefunden, ja, tatsächlich ist es korrekt und das war super so. Und mitten in dieser großen Erweckung, an so einem strategisch ungünstigsten Zeitpunkt, erscheint dem Philippus ein Engel von Gott und sagt zu Philippus, geh hier weg. Was schon mal seltsam ist, weil ich hätte dem Philippus was anderes gesagt, aber der Engel sagt zu ihm, geh hier weg, du hast einen neuen Auftrag. Jeder normal denkende Mensch würde sagen, so ein Quatsch, Wahnsinn, doch nicht jetzt. Jetzt muss man hier ausbauen, jetzt muss man hier das neue Gemeinde Willow Creek Modell einführen. Das ist sowas. Und so ein Modell, so ein Gemeindemodell, so ein Konzept. Und jetzt musst du Schulen, Grundkurse anbieten, das geht jetzt nicht. Aber Gott geht manchmal seltsame Wege, mit denen seine Leute immer wieder auch irgendwie echt Probleme haben und schlägt Wege ein, die scheinbar nicht ins Bild passen. Der Philippus hat das gewusst und er hat dem einfach Folge geleistet, was der Engel ihm sagt. Der Engel sagt zu Philippus, geh nach Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Diese Wüstenstraße war ein Weg von zwei möglichen, die man nach Gaza gehen konnte. Es gab einen sehr gut frequentierten Weg, wo die meisten Leute lang gingen. Und es gab einen sehr einsamen Weg, den die wenigsten Leute wählten. Und auf diesen Weg wird der Philippus geschickt. Geh hin, benutze die einsame Wüstenstraße. Philippus macht das. Er denkt jetzt nicht irgendwie strategisch gesehen Schwachsinn, ich muss mich verhört haben, Gott irrt sich oder so, sondern er tut das, was Gott von ihm möchte. Das ist wirklich komisch, dass Gott manchmal seine Leute aus den tollsten Erfolgsgeschichten rausreißt. Und dann kommt es gerade deshalb zu dieser spannenden Begegnung mit dem Gottsucher. Und jetzt lesen wir das mal gemeinsam. Jetzt kommt die Folie und ich schlage mal dieses Neue Testament hier auf und lese euch das vor. Und ihr könnt ja mitlesen, solltet ihr nicht selbst über eine Bibel verfügen. Das steht in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Philippus bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Das ist ein... Ach, erzähle ich gleich. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen krank, ich bin ein bisschen wirr im Kopf. Es tut mir leid, aber wir schaffen das zusammen. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete, man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus, bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht was dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen und an einen anderen Ort versetzt. Und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte. Bis hierher. Also dieser Mann, den der Philippus trifft, das ist nicht irgendwer, sondern das ist ein sehr, sehr hoher Beamter. Er ist der Finanzbeauftragte der Königin Kandake aus dem Nordsudan, nicht aus Äthiopien. Das ist ein Übersetzungsfehler, könnte man sagen, in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes, die noch vor Christus gemacht wurde. Da stand Äthiopia, wenn ihr mich nicht alles täuscht, habe ich mir so aufgeschrieben. Und das bedeutet Land südlich von Ägypten. Und die Übersetzer haben ins Deutsche dann Äthiopien übersetzt. Tatsächlich heißt das Land aber südlich von Ägypten Kusch. Und das ist der heutige Nordsudan. Da kommt der Mann also her. Und Kandake ist übrigens nicht der Name der Königin, sondern das ist der hohe Titel. Und die hat eben da geherrscht. Soweit alles richtig. Ja, der Afrikanist Dr. Roland Werner bestätigt, das ist gut. Ich habe das auch von dir, glaube ich. Ja, yes. Hast du ein Buch drüber geschrieben? Ja. So. Okay, also das war die typische Reiseroute, die dieser Mann nimmt, von Kusch über Gaza nach Jerusalem. Ja. Gaza, Ägypten, den Nil, hoch, genau. Und dieser Minister, dieser Würdenträger, befindet sich jetzt auf einer Pilgerreise auf dem Rückweg. Er wollte den Gott Israels besuchen. Und das ist natürlich schon interessant. Wie kommt eigentlich ein Mann aus dem Nordsudan, also aus dem Land Kusch, auf die Idee, nach Jerusalem zu reisen? Wieso will der zum Tempel Jahwes? Das steht hier alles nicht in dieser Geschichte, aber man könnte ein bisschen rumspekulieren. Und das auch begründet tun, das tue ich mal eben. Er könnte Kontakt gehabt haben mit Juden. Das ist gut möglich, weil es gab Juden in dem Land, in dem er lebte. Es gab sogar einen Tempel, einen jüdischen Tempel im heutigen Assuan oder im damaligen Assuan. Ganz im Süden jedenfalls, an der Nordgrenze des Landes Kusch. Und vielleicht, möglicherweise, hatte dieser Minister Kontakt mit gläubigen Juden. Und möglicherweise haben die ihm was erzählt von ihrem Gott. Und möglicherweise hat er plötzlich was gemerkt, was du vielleicht auch kennst, wenn du manchmal Kontakt hattest mit gläubigen Menschen oder mit Gott oder mit Büchern, die über Gott geschrieben haben oder was auch immer. So ein Gefühl klingt in dir an, da ist was dran, wenn du es bisher noch nie kennengelernt hast. Oder manchmal, wenn man ein gläubiger Mensch ist, merkt man plötzlich auch dieses Gefühl und denkt, yo, das hat Substanz, das ist gut, das tut mir gut. So ein Gefühl hat der Mann vielleicht auch gehabt. Und er hat gedacht, ich muss da mehr drüber wissen. Was ist das für ein Glaube? Das ist ein echter Gottsucher. Der sucht nach dem, was ihn letztlich komplett macht, was ihn erfüllt. Und deshalb macht er sich auf eine unheimlich weite und unheimlich gefährliche Reise. Den Nil nordwärts durch Ägypten, quer über die Sinai-Halbinsel und dann bis nach Jerusalem. Es ist eine sehr, sehr lange Reise. Dieses Risiko geht er ein, weil er Gott treffen möchte. Und dann erreicht er den Tempel in Jerusalem. Und dann passiert vielleicht Folgendes. Also, dieses Haus scheint das Haus zu sein, in dem Gott wohnt. Und er sieht, wie die jüdischen Männer den heiligen Hof betreten, wo man also Gott treffen kann. Und da wird ihm schmerzhaft bewusst, er gehört nicht dazu. Erstens, er ist möglicherweise ein Ausländer. Und zweitens, er hat einen Makel an sich, er ist Eunuch. Er ist möglicherweise kastriert. Das ist in dem Land, aus dem er kommt, nicht etwas so Besonderes. Die hohen Beamten am königlichen Hof waren Eunuchen. Wir wissen nicht hundertprozentig genau, ob die deshalb alle kastriert waren. Später wurde der Begriff ausgeweitet, aber es ist sehr gut möglich, dass dieser Mann eben tatsächlich faktisch ein Eunuch war. Und nun musste er erfahren, dass er Gott anbeten möchte, er möchte Gottesdienst feiern und er wird zu diesem Gott nicht zugelassen. Weil es verboten ist für Eunuchen in dieser Religion, dieses Gottes, den Ort zu betreten, wo Gott ist, wo Gott regiert. Ich weiß nicht genau, das ist alles Spekulation, aber ich stelle mir vor, dieser Mann hat jetzt eine wahnsinnig weite Reise hinter sich. Er hat unheimliche Gefahren auf sich genommen. Er wollte diesem Gott treffen. Dann steht er vor seinem Ziel, ganz dicht und ist unerreichbar weit weg. Wie der sich fühlt, kannst du dir jetzt selber vorstellen. Und was machst du, wenn du so viel auf dich genommen hast und du stellst fest, das, was du eigentlich wolltest, das kannst du gar nicht tun? Da suchst du dir noch irgendwas, was dir vielleicht die Reise halbwegs wieder entschädigt. Und was macht der hier? Der kauft sich ein heiliges Buch. Ein Buch, das über diesen Gott, von diesem Gott handelt. Die kann er da kaufen für wahnsinnig viel Geld. Und er entscheidet sich für eine Buchrolle vom Propheten Jesaja. Er investiert unheimlich viel. Und dann macht er sich auf die Heimreise und er fährt eben nicht über die vielbefahrene Straße nach Gaza, weil er nämlich die Schnauze voll hat von diesen ganzen frommen Menschen hier und überhaupt von Menschen und von den Leuten, die dieser Religion irgendwie angehören. Der will gar keinen mehr sehen. Der nimmt die Wüstenstraße, weil er alleine sein will, weil er genug hat von Leuten. Und auf dieser Wüstenstraße liest er dieses Buch. Der Hunger nach Gott ist immer noch da. Er ist zwar voll vor die Wand gelaufen und diese organisierte Religion, die hat ihn irgendwie nicht reingelassen quasi, aber der Hunger nach Gott ist immer noch da. Und deshalb liest er sich dieses Buch durch und er strengt sich richtig doll an. Er liest laut, weil er weiß nicht, die Leute haben damals laut gelesen, die haben nicht leise gelesen, das kam ja später. Er liest es sich laut vor und versucht das zu begreifen, was da eigentlich drin steht. Und dann liest er von einem, der auch zurückgestoßen worden ist. Obwohl diese Person kein Unrecht getan hat, wurde sie klein gemacht. Alle haben sie abgelehnt. Und dann liest er über diese Person aber, dass dieser Mann, der von allen abgelehnt wurde, später von Gott aber angenommen worden ist. Und dass Gott ihn zu etwas Großem gemacht hat. Und dieser Minister, der fühlt sich davon total angesprochen, weil er denkt, das ist doch meine Geschichte, aber gleichzeitig versteht er überhaupt nichts davon. Und möglicherweise hast du das auch schon mal erlebt, weißt du? Du liest was über diesen Gott, vielleicht hast du mal versucht in der Bibel zu lesen und du bist vielleicht nicht sonderlich kundig. Und du denkst einerseits, das hat was mit mir zu tun und andererseits denkst du, was soll das alles bedeuten hier? Und da steht plötzlich der Philippus neben dem Minister. Und fragt, verstehst du das eigentlich? Und der Mann sagt, nee, wie denn auch? Ich habe keine Ahnung, niemand erklärt mir das. Und dann erklärt der Philippus dem Minister, dass hier von Jesus die Rede ist. Und dass Jesus, der Sohn Gottes, selbst ein Ausgestoßener geworden ist. Der Abschaum unter dem Abschaum. Weil er nämlich die Ausgestoßenen und die Zurückgewiesenen erreichen möchte. Jesus möchte gerade die, die sonst keiner haben will, mit Gott zusammenbringen. Und der Philippus sagt dem Minister, weißt du, diese alten Unterschiede, die alten Grenzen, diese Barrieren, die gibt es nicht mehr. Jesus hat die abgeschafft. Und dann sagt der Philippus zu dem Minister, weißt du, Gott kann jetzt Gemeinschaft haben mit jedem Menschen. Das ist neu. Und der Philippus sagt, weißt du, durch den Jesus nimmt Gott jeden Menschen an. Es ist egal, woher der kommt. Es ist egal, was mit ihm gemacht wurde. Es ist egal, was er getan hat. Das spielt keine Rolle mehr. Wenn einer möchte, kann er durch Jesus mit Gott Gemeinschaft haben. Jeder ist bei Gott herzlich willkommen. Und vielleicht rollt der Philippus die Buchrolle noch ein bisschen weiter auf von dem Jesaja und liest ihm was vor und sagt, hier, guck mal, das betrifft dich auch. Der Herr sagt, wenn ein Kastrierter meinen heiligen Tag, den Sabbat, beachtet und mein Gesetz befolgt, dann bekommt er in meinem Haus einen Gedenkstein, auf dem sein Name steht. Das wird die Erinnerung an ihn besser bewahren als Söhne und Töchter. So sorge ich dafür, dass sein Name niemals in Vergessenheit gerät. Mein Tempel soll eine Stätte sein, an der alle Völker zu mir beten können. Der Herr, der mächtige Gott, der die zerstreuten Israeliten in ihr Land zurückgebracht hat, sagt, ich will noch mehr Menschen herbeibringen und mit euch vereinen. Das steht im 56. Kapitel. Also gleich ein bisschen weiter von der Stelle weitergerollt, wo der Minister gerade liest. Und dann sagt der Philippus zum Minister, siehst du, das ist durch Jesus Wirklichkeit geworden. Das gilt jetzt. Und du kannst dazugehören, wenn du willst. Nichts kann dich von Gott trennen. Noch bevor du dich überhaupt auf die Suche nach Gott gemacht hast, hat Gott schon längst nach dir gesucht. Und in diesem Moment merkt der Minister, dass die Reise sich gelohnt hat. Und dass er Erfolg hatte. Er hat Gott gefunden. Und da fahren sie vielleicht in so einer kleinen Oase vorbei und da sagt er, komm, ich will Christ werden. Gibt es jetzt noch irgendwie einen Grund, warum ich das nicht werden könnte? Und der Philippus sagt, nee, habe ich dir doch gerade erklärt. Und dann wird der Minister Christ. Und so wie die beiden aus dem Wasser steigen, interessant an der Geschichte, ist der Philippus verschwunden. Gott hat ihn irgendwo anders hingebeamt. Auftrag erledigt. Und der Minister bleibt alleine zurück, aber das macht nichts, weil er hat jetzt Gott. Er ist jetzt mit Gott zusammen. Und Gott fährt mit dem Minister in seiner Heimat zurück. Eigentlich auch Wahnsinn. Eigentlich braucht er auch gerade einen Glaubensgrundkurs, aber gibt's nicht. Gott schickt ihn einfach so. Und der baut wahrscheinlich da eine Gemeinde auf. So wie das seiner Kultur entspricht. Echt spannend. Was können wir lernen von dieser Geschichte? Ich glaube, hier im Raum sitzen möglicherweise zwei Personengruppen. Es gibt eine Personengruppe, vielleicht gehörst du dazu, die sagen, ich habe Gott noch nie getroffen. Und das ist für mich alles jetzt relativ neu. Für dich steht hier was drin. Und dann gibt es hier eine recht große Personengruppe von Leuten, die sagen, ich habe Gott schon gefunden. Ich glaube an ihn, ich habe Jesus entdeckt und das ist für mich überhaupt nichts Neues und für uns steht auch was drin. Wenn du jemand bist, der auf der Suche nach Gott ist, dann kannst du dir sicher sein, dass Gott dich schon längst sucht. Noch bevor du angefangen hast zu suchen, hat Gott angefangen, dich zu suchen. In Jesus. Und diesen suchenden Gott kannst du in Jesus kennenlernen. Das kann heute Abend passieren. Jesus wurde zum Außenseiter, zu einem, zu dem die religiösen Menschen gesagt haben, was will der hier, um die Außenseiter zu erreichen. Es gibt nichts, was dich hindern könnte, mit Jesus zusammenzukommen. Deine Vergangenheit hindert dich nicht. Was du getan hast, hindert dich nicht. Was Menschen dir angetan haben, ist kein Grund. Deine Herkunft, was du alles weißt oder was du nicht weißt, das spielt keine Rolle. Du kannst mit Gott zusammenkommen. Noch nicht mal dein Charakter ist ein Problem. Hier gleich, wenn ich fertig geredet habe, dann spielt hier wieder Musik und wir werden zusammen so einen Psalm beten. Das ist so ein Suchpsalm. Das Gebet eines Suchers, eines Gottsuchers. Und wenn wir das zusammen gebetet haben, dann ist hier dieser Altarraum frei. Und dann gibt es Leute, die stehen hier und beten mit anderen Menschen. Und du kannst, während die Musik spielt, einfach nach vorne kommen und kannst auf einen dieser Menschen zugehen und sagen, guten Tag, ich möchte gerne Jesus kennenlernen. Ich möchte gerne auch diese Gemeinschaft mit Gott haben. Und dann könnt ihr das gemeinsam machen, ihr könnt gemeinsam beten. Das ist eine. Gottsucher lernen in dieser Geschichte wahnsinnig viel. Aber auch Leute, die glauben oder wissen, dass sie Gott schon gefunden haben, wir können auch was lernen aus dieser Geschichte. Ich glaube, wir, die wir Gott gefunden haben, wir können Folgendes lernen. Erstens, es kann sein, dass wir durch unsere Form und durch unsere Regeln und durch unsere Tradition Menschen davon abhalten, Gott zu treffen, obwohl Gott sie schon lange sucht. Unsere seltsamen Vorstellungen von dem, was geht und was nicht geht, sind manchmal Hindernisse für Menschen, Gott zu finden. Erster Punkt. Zweitens, das hindert Gott aber nicht daran, diese Menschen zu suchen und zu finden. Er wird es trotzdem tun. Und vielleicht tut er es notfalls auch ohne uns. Auf neuen Wegen, die für uns so komisch sind, dass wir denken, dass Gott so niemals handeln würde. Er tut es aber trotzdem. Er lässt sich einfach nicht aufhalten, die zu finden, die er sucht. Und drittens, ich glaube, dass gerade diese Außenseiter, die wir überhaupt nicht auf der Rechnung haben, weil wir denken, dass sie sich falsch verhalten und komisch aussehen und überhaupt keine Ahnung haben. Diese Außenseiter sind die Hoffnung der christlichen Kirche. Weil die bereit sind, Wege zu gehen, vor denen wir traditionellen, konventionellen Christen zurückschrecken, weil wir nicht glauben können, dass Gott diese Wege gehen möchte. Leute wie Felix, Leute wie dieser Minister, der scheinbar von nichts eine Ahnung hat, sind die Hoffnung der Kirche. Und wir sollten diese Leute auf dem Plan haben. Zu einem Leben mit Gott gehört, dass man ihn sucht. Und wenn man ihn sucht, dann muss man sich auf Überraschungen gefasst machen. Amen. Das Angebot besteht, gleich wenn die Musik läuft, natürlich nicht nur für Leute, die Jesus kennenlernen möchten, sondern auch für alle anderen ist hier Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Ich spreche noch ein kurzes Gebet und dann ist die Band dran. Ich danke dir, Jesus, dass du Außenseiter lieb hast. Nicht nur, weil du selber einer gewesen bist, sondern noch vorher liebst du gerade die, die sonst keiner auf der Rechnung hat. Danke dafür. Sonst wäre keiner von uns bei dir. Und wir bitten dich darum, dass du uns auch irgendwie aufmachst, Herr, dass wir die sehen und die schätzen und die lieb haben, die normalerweise unter ferner liefen sind. Danke, Jesus, dass du dich nicht aufhalten lässt, deine Leute zu suchen und zu finden. Amen.